au pain, oui, pile la page, y pile notre terre, pile l'indépendance, y pile la liberté. Alerta, alerta, aux armes, aux armes, alerta. Pelo pão que lhes rouba a burguesia, que os explora nos campos e nas fábricas, operários camponeses hão de um dia arrebatar o poder à burguesia. Abaixo a exploração, pelo pão de cada dia, pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, às armas, às armas. Só teremos a paz definitiva quando acabar a exploração capitalista. Camarada, soldado e marinheiro, lutemos juntos pela paz no mundo inteiro. Soldados ao lado do povo, pela paz num mundo novo. Pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, às armas, alerta. Pela terra que lhes rouba essa canalha dos monopólios e grandes proprietários, camponeses lutam pela reforma agrária, para dar a terra àqueles que a trabalham. Reforma agrária faremos, a terra ganha, trabalha. Pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, às armas, às armas, alerta. Pela independência nacional, contra o domínio das grandes potências, fora o imperialismo internacional, que tem nas mãos metade de Portugal. Abaixo o imperialismo, independência nacional. Pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, às armas, às armas, alerta. Não há povo que tenha liberdade enquanto houver na sua terra exploração. Liberdade não se dá, só se conquista. Não há reforma burguesa que resista. Democracia popular e ditadura proletária. Pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, às armas, às armas, alerta.
Achtzehnhundertvierundsechzig wurde die erste Internationale in London gegründet. Im Generalrat saß neben Karl Marx auch Harriet Low. Sie beschäftigte sich stark mit der Frage der Frauenarbeit sowie der Kinderarbeit. Denn mittlerweile war genau das eingetreten, was bereits 1843 Flora Tristan, die erste Ideologin der proletarischen Frauenbewegung, in ihrer Schrift L'Union Ouvrière als Gefahr vorausgesehen hatte. Diese Schrift erschien 5 Jahre vor dem Kommunistischen Manifest und obwohl die Ideen von Flora Tristan noch zum utopischen Sozialismus zu zählen sind, waren sie von großer Bedeutung. Ernest Bornemann schreibt dazu, Zitat:
Durch Entlassungen von Männern und Einstellungen von schlechter bezahlten Frauen war es den Unternehmen gelungen, nicht nur Löhne einzusparen, sondern obendrein auch noch Zwietracht zwischen Arbeitern und Arbeiterinnen zu säen und damit die Widerstandskraft des Proletariates zu schwächen. Die Wut des Arbeiters wurde erfolgreich von ihrem eigentlichen Ziel, dem Unternehmer, auf dessen Opfer die Arbeiterin, abgelenkt. Gewerkschaften mit einem hohen Anteil kleinbürgerlicher Mitglieder waren für diese Propaganda besonders anfällig und ließen in allen Industriestaaten Kampagnen gegen die weiblichen Schmutzkonkurrentinnen vom Stapel. Dass manche Gewerkschaften aber noch einen Schritt weiter gingen und für ein grundsätzliches Verbot der Frauenarbeit plädierten, war den Unternehmen natürlich weniger lieb.
Die Antwort der Internationale auf diesen proletarischen Antifeminismus war eindeutig. Die Frau müsse ein gleiches Recht auf gleiche Arbeit zu gleichem Lohn haben. In Worten und in Taten setzte sie sich energisch dafür ein, die Arbeiterinnen gewerkschaftlich zu organisieren, um sie, wie auch die nicht erwerbstätigen Proletarierinnen, in den Kampf für die Interessen ihrer Klasse zu ziehen. Auch im Namen der Zweiten Internationale 1889 wurden propagandistisch richtige Forderungen aufgestellt und in die breiten Frauenmassen getragen. Jedoch wurde im Allgemeinen in Sachen der Fraueninteressen nur so viel durchgeführt, als die organisierten Sozialistinnen in den einzelnen Ländern den Organisationen der Proletarier und Proletarierinnen abzuzwingen imstande waren. Auch nachdem 1907 auf dem Internationalen Sozialisten- und Sozialistinnenkongress durch Antrag Clara Zetkins die Verpflichtung für die sozialistischen Parteien aller Länder, Zitat,
für die Einführung des allgemeinen Frauenwahlrechts energisch zu kämpfen,
erhoben worden war, mussten im Zuge des erstarkenden Revisionismus starke Rückschläge hingenommen werden. Anfänglich einmütig gegen außen gab es intern Widerstände gegen die Durchsetzung des Frauenwahlrechts. Vertreter des revisionistischen Flügels sahen die Forderung als zu weitreichend, weil nicht durchsetzbar an und stellten sich teilweise in ihrer Argumentation auf die Ebene eines bürgerlichen Patriarchen. So wurde in einzelnen sozialdemokratischen Parteien die Forderung nach dem Frauenwahlrecht zugunsten des demokratisch-politischen Rechts für die Männer aller Stände zurückgestellt. Mit dem Beschluss der Zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz 1910, alljährlich einen Frauentag zu begehen, machten die Sozialdemokratinnen den notwendigen Druck und gaben eine praktische Orientierung für den Kampf um die politischen Rechte der Frauen. Clara Zetkin stellte die Forderung des Frauenwahlrechts in den korrekten Zusammenhang. Zitat:
Die sozialistischen Frauen werten das Frauenstimmrecht nicht als die Frage der Fragen. Das Frauenstimmrecht ist für die Arbeiterin nicht wie für die bürgerliche Frau ein Endziel ihres Kampfes, sondern eine Etappe aufs Innigste zu wünschen im Kampfe um unser Endziel.
Ein entscheidender Mangel, der proletarischen Frauenbewegung bis über die Jahrhundertwende hinaus anhaftete, war die Verkennung der Rolle der Frau in der proletarischen Familie und die Bedeutung des Kampfes gegen die Haussklaverei. Die Befreiung der Frau von der Haussklaverei als ein wesentliches Moment ihrer Befreiung überhaupt war noch nicht klar genug erkannt und deshalb auch in der Praxis die Organisierung der Frauen im Kampf gegen die Folgen der Haussklaverei nicht als bedeutender Faktor erkannt worden. Die Ursachen dieser Fehler liegen vor allem in der Überschätzung der Entwicklung, die sich durch den Einbezug der proletarischen Frau als Lohnarbeiterin in die industrielle Produktion ergeben werde und durch welche sie gleichzeitig ihre ökonomische Unabhängigkeit vom Manne erringen werde. Obwohl in einem Artikel der Gleichheit, dies war die Zeitschrift der proletarischen Frauenbewegung in Deutschland, klargestellt worden war, dass unter den Bedingungen des Kapitalismus auch für das Proletariat die Auflösung der bürgerlichen Ehe, das heißt der auf ökonomischer Abhängigkeit und Macht beruhenden Ehe, nur als Tendenz, nicht schon als verwirklichte Realität zu erkennen sei, wurde diese Sichtweise in der Praxis wenig beachtet und kleinbürgerliche Anschauungen über die Rolle der proletarischen Hausfrau nicht entschieden bekämpft. Erst später wurden diese Auffassungen korrigiert und es setzte sich auch die Erkenntnis durch, dass die proletarische Frau, weil sie unter den gegebenen Bedingungen eben nicht die gleichen Voraussetzungen besaß, um ihr Recht durchzusetzen, am Klassen- und Frauenkampf teilzunehmen, auch besonderer Organisationen bedarf. Dies vor allem auch deshalb, weil richtig festgestellt worden war, dass auch im Proletariat die Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht ohne Kampf hergestellt werden konnte. Die bürgerliche Ideologie von der geistig-politischen Unterlegenheit der Frau war auch in den proletarischen Reihen bei weitem nicht ausgerottet. In den proletarischen Familien setzte sich oft genug die Arbeitsteilung zwischen Männer- und Frauenarbeit fort, die der Frau den häuslichen Bereich, dem Mann aber den Platz im öffentlichen Leben zuwies.
We'll be right back. Der Ausbruch des Ersten Imperialistischen Weltkrieges 1914 brachte die historische Spaltung des Sozialismus. Seit etwa 1907 bestand in Europa Kriegsgefahr. In allen großen Industriestaaten wurde kräftig gerüstet. Man bereitete sich auf die Konkurrenz um Absatzmärkte, ausbeutbare Kolonien, wirtschaftliche Vormachtstellungen und politische Einflussbereiche mit kriegerischen Mitteln vor. Noch im Jahre 1912 in Basel erklärten auf dem außerordentlichen Kongress der Sozialistischen Internationale die Abgeordneten aller Länder feierlich, dass sie den kommenden europäischen Krieg als das verbrecherische und erzreaktionäre Werk sämtlicher Regierungen ansehen, das den Zusammenbruch des Kapitalismus beschleunigen müssen, da es unweigerlich die Revolution gegen ihn auf den Plan rufe. Doch bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatte sich der Opportunismus in allen Parteien außer den bolschewistischen so weit durchgesetzt, dass die Mehrheit der sozialdemokratischen Führer anstelle der revolutionären Taktik eine reaktionäre Taktik einschlug und sich auf die Seite der eigenen Regierung und der eigenen Bourgeoisie stellte. Der Verrat an den Prinzipien des proletarischen Internationalismus und der Übergang auf die Positionen der Vaterlandsverteidigung bedeutete den Zusammenbruch der Zweiten Internationale. Das Bündnis mit der eigenen Bourgeoisie zur Unterdrückung fremder Nationen bedeutete die Spaltung des revolutionären Proletariats aller Länder. Als der Krieg die Sozialdemokratie in verschiedenen Lager spaltete, nahm die proletarische Frauenbewegung von Anfang an eine revolutionäre Haltung ein, indem sie für den Krieg den Krieg und gegen die Vaterlandsverteidigung eintrat, die der revisionistische, die Arbeiterinnenklasse verratende Teil der Sozialdemokratie einschlug. So veranstalteten auch die führenden linken Frauen in der Schweiz im März 1915 in Bern einen Kongress der Sozialistischen Fraueninternationale, an dem der Krieg als Ausdruck des Klassenkampfes von oben und bürgerlicher Staatspolitik als Fortsetzung von Nationalismus und Imperialismus angeprangert wurde. Für sie war die Armee ein Instrument des Klassenkampfes von oben, das schon einige Male gegen Arbeiter und Arbeiterinnen eingesetzt worden war. Im Gegensatz dazu ging die SPS, wie ihre Schwesternparteien, den Weg des Burgfriedens, was so viel wie Frieden mit der eigenen Bourgeoisie bedeutet, und machte sich das Schlagwort von der Verteidigung der Neutralität zu eigen. Der Opportunismus fand, genau gleich wie in allen anderen Ländern, seine ideologische Weiterentwicklung im Sozialchauvinismus. Das Ergebnis davon ist bekannt. Der Generalstreik wurde von den führenden Sozialisten Europas nicht gefordert und von den Gewerkschaften nicht ausgerufen. Die SPD stimmte als Reichstagsfraktion den Kriegskrediten zu. Die SPS erteilte als Nationalratsfraktion ihre Zustimmung für außerordentliche Vollmachten des Bundesrates und erklärte sich bereit, für die Nationalratswahlen vom 25. Oktober 1914 eine gemeinsame Liste und einen gemeinsamen Wahlaufruf mit den bürgerlichen Parteien auszuarbeiten. Nach Ausbruch des Krieges rief der Parteivorstand der SPD alle Frauen der Partei zum Nationalen Frauendienst gemeinsam mit den bürgerlichen Frauen auf. Doch fand die geplante Ausrichtung der Frauen auf reformistische Sozialarbeit bei den Arbeiterinnen wenig Gefolgschaft. Die Mehrheit der sozialdemokratischen Frauen standen in den vordersten Reihen der Parteiopposition. Die wachsende Opposition unter den Frauen konnte der SPD-Vorstand weder durch die Enteignung der Zeitung Gleichheit noch durch die Auflösung des Frauenbüros eindämmen. Infolge dieser Spaltung der internationalen Sozialisten und Sozialistinnen kam es dann in verschiedenen Ländern zur Gründung von kommunistischen Parteien, die sich auch im Blick auf die Revolution in Russland und den proletarischen Wiederaufbau der Sowjetunion wieder an revolutionären Zielen orientierten. Diese Kräfte wurden am 2. März 1919 unter Führung Lenins auf dem Gründungskongress der Dritten Internationale gesammelt. In der Schweiz gründete Jakob Herzog am 6. Oktober 1918 in Zürich die Kommunistische Partei. Er war aus der SPS ausgeschlossen worden, weil er mit seiner Gruppe Forderung versucht hatte, einen Streik der Zürcher Bankangestellten weiterzuführen und so gegen die von der Streikleitung verlangte Disziplin verstieß. Am 24. und 25. Mai 1919 in Biel vereinigten sich dann die verschiedenen kleinen kommunistischen Ortsparteien und Gruppen zur Kommunistischen Partei der Schweiz. Sie wurden später als Altkommunisten bezeichnet, im Gegensatz zu den Neukommunisten, die den linken Flügel in der SPS bildeten. Nach langen und mühsamen Auseinandersetzungen innerhalb der Sozialdemokratischen Partei, vor allem um den Beitritt zur Dritten Internationale und der damit verbundenen Anerkennung der Statuten derselben, spaltete sich im März 1921 die Parteilinken. Unter ihnen Rosa Bloch und Mentona Moser und andere Frauen aus der proletarischen Frauenbewegung. Sie spalteten sich von den Zentristen und Reformisten endgültig ab und schlossen sich mit den Altkommunisten zusammen. Dieser Zusammenschluss am Vereinigungsparteitag vom 5. und 6. März 21 in Zürich war der letzte Schritt zur Gründung der eigentlichen KPS. Am 2. Parteitag in Basel vom 3. bis 5. Juni 1922 entstand das Programm für diese Sektion der Kommunistischen Internationale in der Schweiz als Anerkennung der Statuten der Dritten Internationale und die von den Weltkongressen derselben aufgestellten Leitsätze und gefassten Beschlüsse.
Die Richtlinien für die kommunistische Frauenbewegung, die 1920 von Clara Zetkin innerhalb der Komintern erarbeitet wurden, verbinden in ihrem grundsätzlichen Teil die theoretischen Einschätzungen zur Frauenfrage, die schon die Sozialistische Internationale erarbeitet hatte, mit den Erkenntnissen, die im Kampf zweier Linien in Auseinandersetzung mit den revisionistischen und sozialchauvinistischen Strömungen innerhalb der sozialdemokratischen Parteien hatten erkämpft werden müssen. Sie enthalten in diesem Abschnitt auch eine Abrechnung mit der Frauenpolitik der Zweiten Internationale. Der zweite Teil gab an, aufgeschlüsselt für die sozialistischen, kapitalistischen und vorkapitalistischen Länder genaue Kampfaufgaben für die Arbeit unter den Frauen. Der dritte Teil bestimmte die einzelnen Organisationsformen für die Frauenbewegung, auf die alle kommunistischen Parteien verpflichtet wurden. In Anlehnung an dieses Programm legten die Kommunisten und Kommunistinnen von Deutschland 1931 im Reichstag ein 10-Punkte-Frauenprogramm vor, um die Gleichberechtigung der Frau gesetzlich zu verankern und gesellschaftlich durchzusetzen. Zur gleichen Zeit kämpften sie mit der Losung »Dein Körper gehört dir« gegen den Paragraph 218. Es war die Zeit großer Arbeitslosigkeit, Hunger und Elend und viele Arbeiterinnen waren zu illegalen Abtreibungen gezwungen, an denen jährlich Zehntausende von Frauen starben, Zehntausende krank oder steril blieben. Mehrere Abtreibungsanträge wurden im Reichstag eingebracht. Trotz all den Anstrengungen haben sich jedoch auch die Richtlinien für die kommunistische Frauenbewegung in der Praxis wenig durchgesetzt. Dies hängt sicherlich zum einen mit der Dominanz der Männer in den kommunistischen Parteien zusammen, zum anderen aber vor allem mit der Dringlichkeit existenzieller Probleme, die mit der großen Weltwirtschaftskrise aufgekommen waren und der in diesem Zusammenhang aufkommenden faschistischen Gefahr, was spezifische Frauenanliegen mehr und mehr an den Rand drängte. Auch in der Schweiz kämpften die kommunistischen Frauengruppen gegen die faschistische Gefahr. So auch noch nach dem Ausbruch des Krieges, zum Teil in der Illegalität, nachdem ihre Partei verboten worden war. Sie setzten sich für die vielen verfolgten Kommunisten und Kommunistinnen aus Italien und Deutschland durch die Rote Hilfe ein. Sie bewiesen auch ihren Internationalismus mit der zum Teil aktiven Beteiligung am Spanischen Bürgerkrieg und ihrem Einsatz für die politischen Emigranten aus allen faschistischen Ländern. Der Sieg des Faschismus und die darauf folgende ökonomisch-politische Restrukturierung Westeuropas haben auch die Frauenkämpfe erlahmen lassen. Die Amerikanisierung des Klassenkonflikts, das heißt ein umfassendes Projekt der Integration, Wohlstand für alle, American Way of Life und der Verneinung von Klassengegensätzen mit dem Ziel der Produktivitäts-, also Profitsteigerung, wurde weiter intensiviert. Dieses Konzept umfasst alle Bereiche der Gesellschaft. Vor allem aber die Repression und Verbote für revolutionäre kommunistische Organisationen, in der Schweiz wurde die KP 1941 verboten, und die weitere Einbindung der revisionistischen und reformistischen Parteien und mit ihnen verbundenen Organisationen, zum Beispiel die Gewerkschaften, in den bürgerlichen Staat. Diese imperialistische Strategie zur Erhaltung ihres Ausbeutungssystems äußern sich im Eurokommunismus und 50 Jahre Arbeitsfrieden, also Klassenkollaboration statt Klassenkampf, ein komplexes System der Vermittlung und Kanalisierung der Widersprüche, die das kapitalistische System produziert.
Feli, Feli, Feli Utrera, hey! Tocando bien, tocando bien.
In den zwei folgenden Sendungen am 14. und 21. März, wieder um die gleiche Zeit, werden wir auf die neue Frauenbewegung, auf revolutionäre Kämpfe von Frauen aus Spanien und der BRD eingehen. Weiter werden wir die Ursachen der mehrfachen Unterdrückung der Frauen analysieren und unsere ideologische Position zum Frauenkampf darlegen.
Senza paura per la rivoluzione. Pinochet, Fink.